Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 im B2Transrupt Podcast. Auch in dieser Folge begrüße ich wieder meinen kongenialen Gesprächspartner zum Thema Transformation und Disruption im Business, Werner Grohmann, den Cloud Computing Experten. Hallo Werner.
Hallo Sebastian.
Ich habe heute mal aus meinem Bereich rausgesucht das Thema Homeoffice. Ja, es ist schon sehr, sehr oft diskutiert worden. Wir wollen das heute mal unter unseren Aspekten, was es fürs Business bedeutet, betrachten. Ich habe da ein paar Fragen rausgesucht, wo wir uns sicherlich austauschen können. Und obwohl es durch alle Gassen schon getrieben wurde, würde ich da ganz gerne ein paar Aspekte mal gerne mit dir diskutieren und austauschen. Wie ist denn so dein erster Impuls, wenn du an Homeoffice denkst aus der Vergangenheit und im Jahr 2020?
Also wenn ich aus der Vergangenheit oder in die Vergangenheit an Homeoffice denke, dann fällt mir zuallererst mein damals noch sehr junger Sohn ein, der eines Tages doch ziemlich enttäuscht vor mir stand und sagte, die in der Schule haben gesagt, du hast keine Arbeit, weil du bist ja immer zu Hause. Ich war zu dem Zeitpunkt Freiberufler, hatte mir in der Einlegewohnung ein Büro eingerichtet. Problem daran, das war von der Straße aus einsehbar. Und wenn die Kinder draußen spielten, dann sahen die halt, dass ich da saß und am Rechner irgendwas rumklimperte. Und das führte dann dazu bei den anderen Schulkameraden meines Sohnes, deren Väter halt, was weiß ich, waren Ärzte, Ingenieure bei der Bank, beim Finanzamt, was weiß ich, wo das also das Gefühl aufkam. Also wenn der Papa vom Alexander da immer zu Hause ist, dann arbeitet der nix. Und ja, ich meine, das ist ein Thema, glaube ich, da gäbe es Dutzende an Analysen, an Markterhebungen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das mir mal vor x Jahren schon erzählt wurde, dass ein Fachgericht versucht hat, den Schreibpool ins Homeoffice zu verlagern. Da reden wir also noch von den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren. 100 Mitarbeiterinnen, größtenteils eben Frauen, die den ganzen Tag nichts anderes taten, als Schriftsätze und Urteile der Richter abzutippen. Und da kam man auf die Idee, wäre doch praktisch, wenn man die eben von, wenn die das auch zu Hause täten. Ich kann mich an die genauen Zahlen nicht mehr erinnern. Waren so um die, glaube ich, 120 Mitarbeiter. Feedbackquote, wollen Sie zukünftig von zu Hause aus arbeiten, unter 5%. Und da kamen dann eben damals auch so die klassischen Antworten, ja, was ist, wenn der Rechner nicht funktioniert? Und wir reden nicht von der Zeit, wo es Internet gab. Also ging es dann gar nicht, noch gar nicht um Connectivity oder irgend so. Also ging es wirklich darum, Rechner zu Hause, oder muss ich da was anziehen, wenn dann einer kommt? Oder was sagt denn die Nachbarin? Ich habe so nette Leute in der Straßenbahn. Also ich denke mal, das sind so die Themen. Also ich glaube, Homeoffice hatte, und das ist auch immer etwas, wo ich die ganze New Work-Diskussion sehr kontrovers sehe, hatte immer so ein bisschen sowas, naja, nicht so, nicht vollwertiger Arbeitsplatz.
Nicht richtig arbeiten.
Ja, nicht richtig arbeiten. So, der macht da nebenher irgendetwas. Genau. So. Ja. 2020, also kompletter Unterschied, finde ich. Ja, das ist ein Schock. Das ist erstmal ein Schock. Das war ein Schock. Ich habe es erlebt bei unseren Kunden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Erstmal, oh Gott, von heute auf morgen, alle müssen irgendwie ins Homeoffice. Klar, wenn du mit IT-Firmen sprichst, die behaupten, sie haben es alle ganz toll hingebracht. Trotzdem merkte man schon, da gab es ein paar IT-Leute, die schon mit feuchten Händen ein paar Tage durch die Büros liefen, um zu schauen, wie kriegen wir die Leute da ins Homeoffice. Den größeren Schock, glaube ich, verspürt zu haben bei den Mitarbeitern selber, die einfach sagen mussten, aha, ich muss jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das heißt eben, ich habe nicht mehr mein Büro, ich habe nicht mehr den Kollegen, der mir gegenüber sitzt, ich habe nicht mehr die Kaffeeküche, nicht mehr die Kantine, nicht mehr den Parkplatz, sondern ich sitze jetzt zu Hause. Und ich meine, da muss ich sagen, auch in meinem eigenen geschäftlichen Umfeld war ich dann doch manchmal sehr überrascht, wenn ich auf einmal erfahren durfte und konnte durch die ein oder andere Webkonferenz, wie manche Menschen wohnen. Das ist schon sehr beengt in Deutschland, wenn du dir eben halt in einer Großstadt nur die 2,5 Zimmerwohnung leisten kannst. Das wird noch enger, wenn nicht nur ein Arbeitnehmer Homeoffice macht, sondern wenn es um ein paar geht, beide. Das wird noch enger, wenn du schulpflichtige Kinder hast, die dann auch noch zu Hause sind. Und da sage ich eben, da glaube ich, das ist erstmal eine Schockstarre gewesen, aus der man sich so langsam jetzt wohl erholt und wo ja jetzt unterschiedliche Konzepte angedacht werden von Unternehmen, die sagen, das machen wir jetzt immer so, bis zu Mitarbeitenden, die wohl sagen, oh Gott, wie lange geht das noch so?
Ja, das ist ja der interessante Aspekt, wo wir jetzt auch mit unserem Podcast immer den Finger reinlegen. Wie hat quasi an der Stelle Homeoffice das Business verändert, weiterentwickelt, transformiert, zerstört oder auch vielleicht neu geschaffen? Und wenn wir gucken, wenn wir das unter diesem Homeoffice-Aspekt sehen, Und wir schauen uns mal einfach die Zahlen an und gucken, wie so Homeoffice in Europa in der Nutzung war. Also vor Corona muss man ja festhalten, dass Deutschland da, ich sag jetzt mal, im unteren Mittelfeld war. Da haben wir ungefähr 5% der Mitarbeiter, die regelmäßig von zu Hause gearbeitet haben. Topwerte sind so 14% ungefähr Holland. Zahlen aus 2018, also vor Corona. Meine Frage wäre an dich jetzt, Deutschland war da nicht führend an der Stelle. Hast du da irgendwie eine Idee, wieso das so war? Oder die Frage, wie ändert es sich jetzt mit dem Wissen aus Corona?
Wieso Deutschland da so hinterher hinkte bisher? Ja, ich glaube schon, so ein bisschen eine Idee habe ich da schon. Holland hatte zwar auch schon in Holland ab und zu tun, aber habe ich jetzt nicht so den Einblick in die Arbeitsumwelt. Aber sag mal, wenn ich es zum Beispiel mit den USA vergleiche, dann ist einfach das Büro, und Holland, weiß ich zumindest von den Kontakten, die ich habe, ist, was die Arbeitswelt betrifft, schon auch sehr stark da US-orientiert. In USA und in vielen anderen Ländern ist das Büro ein Cubicle, wie das so schön heißt. Das sind 4 Stellwände, 2 Quadratmeter, ein Schreibtisch, ein PC, ein Telefon und das ist es. Und dann noch Großraumbüro und das ist nicht wirklich charmant. Also ich muss sagen, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, hatte da immer auch oder musste da auch immer wieder in solchen Cubicles arbeiten und für mich war es der Horror. Allein schon aufgrund meines verhältnismäßig lauten Organs telefonieren für mich in einem Cubicle war unmöglich. Das hörten 3 Reihen mit und fühlten sich dementsprechend belästigt. Aber auch das Gefühl, dass eben wirklich jeder um dich rum quasi alles mitbekommt, was du tust, war für mich sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das ist ein deutlicher Unterschied zu dem, wie wir in Deutschland einfach auch Büro wahrnehmen. Ein Büro in Deutschland, und das geht ja wirklich bis zur Kleinausstattung. Kennt ja das aus den Filmen, wenn einer in USA gekündigt wird, da passt alles, was der in seinem Büro hat, das passt in einen Karton, weil das ist irgendein Foto von den Lieben und vielleicht noch irgendein ein Plastikbäumchen. Und dann ist es das, wenn in Deutschland einer sein Büro umzieht, braucht einen halben Umzugsladen.
Weil das muss der LKW kommen.
Ja, das ist schon ganz was anderes. Also, und ich will das jetzt gar nicht ironisch meinen. Das ist ja auch toll. Deswegen war ja auch lange Zeit ein Mitarbeiter in Deutschland, auf den konnte man sich verlassen. Aber dem musste man einfach auch so ein bisschen sein Umfeld geben. Und der fühlte sich in seinem Büro sicher auch wohl. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass ich glaube schon auch, dass die Firmenkulturen, auch das Firmenleben in vielen Unternehmen die letzten Jahre sehr, sehr angenehm, sehr positiv war, sodass einfach auch diese Community, die sich ja aus dem Berufsleben ergab, für viele Mitarbeiter sicher auch, ja, ich will nicht sagen Ersatzfamilie war, aber man fühlte sich nicht unwohl. Also ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland in einem Unternehmen arbeiten zu müssen, war für viele jetzt nicht so das große.
War eher ein Dürfen.
Ja, das war eher ein Dürfen. Ich meine, die Wirtschaft brummte, also was da ging ziemlich, glaube ich, ziemlich gut. Ging ziemlich viel und ich glaube, das ist sicher der Unterschied, wenn man sich jetzt deine Zahlen da anschaut. Ich glaube, dass einfach diese Vergleichbarkeit zwischen ich arbeite zu Hause oder ich arbeite im Büro ist einfach in anderen Ländern nicht so da gewesen, wie sie in Deutschland einfach war. Das war einfach ein Unterschied, ob ich zu Hause arbeite oder eben im Büro. Das zwar noch ein Punkt, der vielleicht da eine Rolle spielt, schießt mir gerade durch den Kopf, ist auch natürlich das mit Büro. Und das ist ja ein großer Unterschied, wenn man Richtung Osten schaut und zum Beispiel ja in Japan, wo ja angeblich der Platz des Büros viel zur Hierarchie des Mitarbeiters sagt, so schlimm habe ich es jetzt in Deutschland nicht erlebt. Trotzdem, glaube ich, kennen wir alle, Geschäftsleitung sitzt eher im obersten Stock. Marketing links, Vertrieb rechts. Die ITler, die verbannt man in den Keller. Gut, da steht der Serverraum, aber wieso müssen ja Leute immer im Keller arbeiten? Also ich will auch da sagen, ich glaube, man hatte auch mit dem, wo das Büro war und welches Büro ich hatte, wie groß es war, auf dem Fenster.
Den Besitzstand quasi.
Das war auch so ein bisschen, genau, das war so ein bisschen Besitzstand. Ich kann mich erinnern, das ist zwar schon ganz, ganz lange her, aber wenn mein Vater uns als Kinder mit in sein Büro nahm, dann war da auch ein bisschen stolz dabei. Guck mal, der Papa hat so ein tolles Büro.
Guck mal, der Papa hat ein Einzelbüro da.
Und noch ein zweiter Stuhl sogar noch drin. Genau, also das war schon etwas. Also Büro war mehr als nur vier Wände und eine Decke. Und das ist jetzt...
Das ist auch sozialer Raum, ne?
Absolut, absolut. Kann man die Tür zumachen? Ist sie offen? Ist ja verrückt, wenn man überlegt, dass allein das Öffnen oder Schließen einer Tür quasi zum New Work-Konzept ja wird. Ja, ist ja unglaublich. Ja. Und wenn man jetzt auf 2020 kommt und auf Corona, ist klar, dann hat das natürlich alles, ich habe es ja bei der ersten Frage schon kurz versucht darzustellen, dann hat das nicht alles über den Kopf geworfen. und auf den Kopf gestellt. Und da sage ich natürlich schon, ja, da kommen wir eben zu der Problematik eben, kann ich überhaupt zu Hause arbeiten? Gerade auch wenn ich heute natürlich darauf setzen muss, dass ich eben eine gescheite Internetverbindung habe, dass ich ein Endgerät habe, mit dem ich auch gescheit arbeiten kann, dass ich zu Hause oder dass viele Leute zu Hause, und man darf ja immer nicht nur ins IT-Umfeld schauen, man muss ja auch in klassische Haushalte schauen, wo halt der Rechner, das Notebook nicht unbedingt zur Familienausstattung gehört. Und dann wird natürlich Homeoffice auf einmal zum Riesenproblem. Zum einen für den Mitarbeitenden, aber zum anderen natürlich auch für das Unternehmen, das sagt, ja, wie kann ich das überhaupt umsetzen?
Das ist schon das Stichwort Unternehmen. Wenn ich Homeoffice und Unternehmen kombiniere und die Frage stelle, Corona war sicher an einigen Stellen für Thema Homeoffice und Corona ein Katalysator, Beschleuniger, hat Sachen aufgedeckt. Wie ist denn deine Meinung, wie verändert das Homeoffice denn eigentlich Unternehmen?
Radikal, wenn ich auf die aktuelle Situation blicke, und ja, nachhaltig mit einem Fragezeichen, wenn wir in die Zukunft schauen, weil ich glaube, für die Unternehmen spielt natürlich auch wiederum diese Situation, ich habe den Mitarbeitenden eben nicht unter Kontrolle, der sitzt da irgendwo, natürlich auch eine große Veränderung, stellt eine große Veränderung dar, denn ich meine, auch darauf muss ich mich ja einstellen, das ist einfach ein Unterschied, das kennen wir alle, du warst und bist Unternehmer, ich selber auch, natürlich ist es viel einfacher zu sagen, so Leute, jetzt setzt euch mal alle zusammen, 10 Minuten Teammeeting. Oder wenn ich mir überlegen muss, ja, habe ich jetzt gerade jeden irgendwie online verfügbar? Wie kriege ich die jetzt alle gleichzeitig an die Strippe? Und dann sind wir ja wieder bei dieser Vermischung von Privat- und Berufsumfeld. Klar, wir lachen alle drüber. Was habe ich heute Morgen gelesen? Irgendein Mitarbeiter wurde erwischt, als er sich wohl gerade irgendwie an der Oberweite von irgendeiner Frau zu schaffen machte und nicht wusste, dass die Kamera schon angeschaltet war. Also wie dringe ich in dieses Privatleben ein? Also was ist, wenn eben ich jetzt sage, okay, in 10 Minuten Teammeeting, das kann ich über Teams auch machen, das kann ich auch über eine Webconferencing-Lösung machen, nur ist das ein Unterschied, wenn, und das kennen wir ja alle aus der klassischen Bürozeit, wenn halt jeder nur seinen Block oder sein Tablet greift und geht in den Meetingraum, und damit habe ich auch wieder, das hast du euch ansprachst, diesen Raum, wo jeder seine Rolle kennt, oder ich dringe mit einem ganz banalen Meeting in doch 3, 4, 5 private Umfelder ein. Also ich denke, das ist noch nicht alles ausgedacht, und ich bin da auch eher vorsichtig mit meiner Euphorie, wenn ich jetzt lese, gut, in den USA, Google, Facebook, die sagen alle, sie wollen das jetzt beibehalten, aber auch ja deutsche Konzerne, Siemens, Allianz ist mir da im Hinterkopf, die sagen, wir machen das jetzt, es wird auch Homeoffice nach Corona geben. Die Veränderung, die das auf so eine Unternehmenskultur oder die es dazu dir führen werden und auch die es in der Kommunikation geben wird, ich glaube, die sind noch nicht ganz durchgedacht. In einem KMU, denke ich, geht auch das. In einem KMU geht das, das ist klar. Ich meine, wie gesagt, wir haben hier ein überschaubares Team. Wir haben das vor Corona gemacht, wir haben das während Corona gemacht. Da war das überhaupt kein Thema. Da ist auch die Hemmschwelle niedriger. Wenn ich einfach auf Teamebene mit jemandem zusammenarbeite, wenn ich jemanden seit Jahren kenne, dann hat der kein Problem, wenn ich ihn mal schnell anpinge und sage, du, ich würde mal gerne mit dir was besprechen. Und da muss ich auch mir keine Sorgen machen, dass ich da jetzt groß in die Privatsphäre einsetze. Bei einem Konzern, da sehe ich ganz andere Schwierigkeiten, weil auch die Nähe gar nicht so gegeben ist, wie es jetzt in einem KMU vielleicht der Fall ist.
Also das, was ich so feststelle, ist, das hattest du eben auch so ein bisschen angespielt schon, ich sehe, dass so eine oder mobiles Arbeiten, nennen wir es einfach mal, ganz klar aufdeckt, wenn in dem Unternehmen, ich sage jetzt mal, die Führungskultur nicht gut ist. Ja. So. Da kann man fast jede Studie nehmen, auch vor Corona und wie auch immer. Der Hauptkündigungsgrund von Mitarbeitern ist immer schlechte Führung. So. Das bedeutet, die Führung von Mitarbeitern basiert ja ganz häufig auf der physikalischen oder ich bin vor Ort, ich habe da Kontrolle, Law and Order oder wie auch immer. Es ist immer von der räumlichen Nähe abhängig. Und man merkt natürlich dann auch, wie schlecht vielleicht eine Führung oder eine Selbstführung der Mitarbeiter funktioniert, wenn diese Sache entkoppelt wird. Das heißt, was macht der Mitarbeiter, wenn der Chef nicht alle 3 Minuten vorbeikommt und sagt jetzt hier, bitte, aber mach mal. Und der hat ja nie gelernt, dass das vielleicht auch eine absolut antiquierte Art ist, der Mitarbeiter Führung oder der Selbstführung. Aber das, wenn das auf einmal dann wegfällt, dass ich dann quasi nicht mehr diese Kontrolle habe, also jetzt aus Sicht jetzt Mitarbeiter oder Unternehmer, und ich habe auf einmal dieses Vakuum da und die Leute sind alle in ihrem privaten Umfeld und können vielleicht das gar nicht in dem Sinne so steuern, das deckt meiner Meinung nach ganz klar Fragen der, ich sage jetzt mal, Führungskultur auf. Also das ist für mich jetzt eine der großen Sachen, die ich da sehe. Und jetzt nochmal was ganz anderes. Hast du schon mal nachgedacht, was denn Homeoffice auch mit Unternehmen im Bereich Büroflächen und Immobilien macht?
Oh ja.
Das
oh
ist
ja
auch ein ganz hochspannendes Thema,
ja.
Was man erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man überlegt, wie entwickelt sich denn jetzt eigentlich der Gewerbeimmobilienmarkt?
Ja.
Also das ist ja
kaum vorstellbar, wenn du überlegst. Und vor allem, wenn du ja allein schon überlegst, dass wir ja schon jetzt ganz kräftige Leerstände ja auch haben. Das ist ein Thema, das wird noch eine große Thematik werden. Und ähnlich wie wir es ja im Einzelhandel sehen und den Innenstädten, wo wir sagen, das hat ja nicht nur jetzt eine reine monetäre und betriebswirtschaftliche Komponente, Mieten, Vermieten, Raumauslastung, Ladengeschäfte. In dem Fall werden es ja dann, was machen wir denn mit den ganzen Gewerbegebieten? Was machen wir mit den ganzen schillernden Bürotürmen, die heute das Bild vieler Großstädte ja prägen, wenn da keiner mehr reinhocken muss, weil jeder sagt, ich mache das von zu Hause aus. Das ist ein Riesenaspekt und eine Riesenherausforderung, die sich da auch noch stellen wird. Ich möchte aber auch noch ganz kurz was sagen, weil du hast einen wichtigen Aspekt mit dem, weil du eben auch den Unternehmer vorhin ansprachst. Ich meine, der Punkt ist auch, nicht jeder, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt seit vielen Jahren mache. Mein Berufsleben war größtenteils mit der Option Homeoffice oder größtenteils aus dem Homeoffice bestimmt, aber ich habe immer wieder Menschen erlebt und eben nicht nur Mitarbeiter oder Angestellte, sondern eben auch Chefs, die einfach sagten, für mich ist Homeoffice-Arbeit, du sprachst es vorhin kurz an, so ein bisschen Arbeiten zweiter Klasse. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo wirklich auch ein ehemaliger Geschäftspartner mir ganz stolz erzählt, er macht jetzt endlich, war vorher Geschäftsführer bei einer großen Softwarefirma, er macht jetzt Berater und das alles aus dem Homeoffice bei sich im Keller. Und 4 Wochen später hat er sich dann als erstes ein Büro in einer deutschen Großstadt mittendrin gemietet und gab dann zu im Gespräch, ich krieg das nicht gebacken, ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren, obwohl ich eben Führungskraft gelernt habe und gewohnt bin. Ich kann mich einfach nicht auf die Arbeit konzentrieren, wenn ich eben im Homeoffice sitze. Aber klar, Gewerbeimmobilien, Riesenthema, plus natürlich der gesamte Dienstleistungsbereich, der sich um diesen Sektor natürlich rankt, vom Brotzeitdienst über den Reinigungsdienst bis zu Security-Diensten, ganz klar. Also auch eine weitere Facette, wo eben Corona ja zu Disruption führt. Ich glaube, da werden sicher Sachen, die wir die letzten Jahrzehnte als quasi Gott gegeben akzeptiert und angenommen haben, die werden auf einmal nicht mehr da sein.
Ja, absolut. Ja, wenn wir jetzt mal den Unternehmerblick richten, nicht Richtung Mitarbeiter, sondern einfach mal sagen, Richtung Politik. Wenn ich Unternehmer bin, bin ich natürlich auch immer im Spielfeld auch politischer Entscheidungen. Das heißt, mein Geschäftsmodell kann mir zum Beispiel untersagt werden, hatten wir jetzt, was weiß ich, im Einzelhandel, Tourismus und so weiter, Gastronomie. Wie ist denn so deine Einschätzung dazu? Die Politik hat ja nun auch so gewisse Hausaufgaben. Ich mache mal ein Beispiel. Man hat, als der Lockdown kam, hatte ich einen Artikel gelesen, da hat jemand vom sogenannten, nicht Homeoffice, sondern vom Pandemie-Office gesprochen. Weil für ihn ist das kein Homeoffice gewesen, weil zu Homeoffice gehört eben ein vergleichbare, ich sag mal, Ausstattung, Umfeld zu einem Büro. Das ist ja nicht gegeben, wenn ich quasi die Situation habe, die wir vorhin geschildert haben.
Ja.
Formal gesehen ist dieser gesamte Notstand, den man da letztendlich irgendwo abgebildet hat, ja überhaupt nicht eigentlich abbildbar. Also Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Wir sind ja in Deutschland, ich sag mal, wir sind ja auf einem ganz hohen Level reguliert an der Stelle. Formal gesehen ist diese ganze Homeoffice-Sache ja überhaupt nicht zulässig gewesen. Ich meine, sie wurde gemacht, ist aber nicht zulässig. Und das deckt meiner Meinung nach auf, dass da gewisse Hausaufgaben auch für die Zukunft, also meiner Meinung nach, in die Politik gehen müssen, um eine zukunftsfähige Variante zu haben, wie ein echtes Homeoffice überhaupt aussehen kann.
Absolut.
Was meinst denn du da?
Absolut, absolut. Bin ich absolut bei dir. Denn ich meine, das ist, ich sagte es ja schon, ich habe weite Teile meines Berufslebens auch im Homeoffice verbracht. Und ich meine, ich erinnere mich an hunderte Gespräche mit dem Steuerberater. Wie muss ein Büroraum in einem Privathaus oder einer Privatwohnung gestaltet sein, damit es überhaupt mal absetzbar ist. Oder überhaupt mal die Definition eines Arbeitsplatzes oder eines Homeoffices verdient. Ja, das ist ein Thema, da sage ich, gut, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich kein Politiker bin, denn du sprachst ja an, diese Regulierung, die ja in vielen Bereichen eine Rolle spielt. Das geht von der Ergonomie, bin da kein Fachmann, aber habe da mal eine Veranstaltungsreihe dazu gemacht und es ist ja unglaublich, was man in einem Büro alles messen kann, von Sitzhöhe über Tischhöhe, über Abstand zum Rechner, über Lichteinfall, also das sind ja alles dem ganz klar. Das war jetzt aus der Not heraus aufoktroyiert. Pandemie-Office, ein wunderbarer Begriff, ist ja leider so. Aber
nicht
was
von
das,
mir leider.
Aber. Ja, aber geben wir mal dem den Kredit, der diesen Begriff geprägt hat. Er passt ja sehr gut, denn wie in vielen Bereichen, die wir ja derzeit aus der Krise heraus erleben, war es einfach ein Try and Error, ein das machen wir jetzt mal so, dann sehen wir schon. Und das ist sicher ein Bereich, also die politische Einordnung, auch die gesamte Regulatorik, also alles, was ja Arbeitsrecht betrifft, was Arbeitszeitrecht, auch da geht's ja los. Ja, muss ich jetzt bei mir am Homeoffice in vielen Fällen, wie wir es auch schon ansprachen, der Küchentisch oder das Kinderzimmer, muss ich da jetzt eine Stechuhr anbringen und mitstechen oder wer überprüft das? Dann, wie gesagt, die gesamten Geschichten ja mit wer zahlt für meine Verpflegung? Ist das dann auch ein geldwerter Vorteil? Kriege ich dann Essensmarken für meinen Kühlschrank? Also ich überzeichne jetzt, aber ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, da gibt es viele Themen, politisch geklärt werden müssen. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch die Politik ist ja Arbeitgeber in Deutschland. Schickt das Finanzamt dann seine Leute ins Homeoffice und die bearbeiten meine Unterlagen dann von zu Hause?
Vom Küchentisch.
Am Küchentisch über offenes Public Internet, damit auch jeder weiß, was ich im letzten Jahr verdient habe. Also da gibt es viele, viele Bereiche. Also und das ist ja, glaube ich, eben, was ich vorhin schon sagte, eben auch bei der Definition und der Bewertung des Themas Homeoffice, das sind einfach offene Fragen, wo ich sage, da gibt es sicher nicht aus heutiger Sicht schon gar nicht, wo wir uns noch in der Pandemie befinden, aber ich glaube auch auf absehbare Zeit gibt es sicher nicht das alles glücklich machende Konzept, sondern ich glaube, da muss die Politik schnellstens Lösungen finden, denn ist es nicht geklärt, sorgt schon wieder für Unsicherheit und dann, wie gesagt, wenn wir jetzt mal von der positiven Situation ausgehen, es wird irgendwann mal eine Nach-Corona-Zeit geben, dann entsteht da natürlich auf einmal ein Vakuum. Denn ich meine, dann ist klar, dann fällt der Grund weg, weswegen Homeoffice gemacht wird. Und dann ist eben wirklich die Frage, dann müssen die Unternehmen Konzepte haben, die Mitarbeiter müssen sich klar werden, okay, was bedeutet für mich Homeoffice, wie muss ich mich darauf einstellen? Und die Politik muss das natürlich auch Antworten haben, ganz klar.
Richtig. Wenn man jetzt wieder die ominöse Richtung Glaskugel gucken machen, also wie verändert sich, also Zukunft der Arbeitswelt.
Ja.
Ja. Also ich möchte jetzt noch einen Aspekt rausnehmen. Wir sind ja beide so ein bisschen aus dem IT-Umfeld. Ich habe da von beispielsweise Facebook gelesen. Sehr interessante Sache. Ist gar nicht so in den Medien gekommen. Ist aber ein Punkt, den ich mega interessant finde. Und zwar, Facebook hat relativ, also der Mark Zuckerberg hat relativ klar gesagt, dass Mitarbeiter, die bei Facebook arbeiten und im Homeoffice dauerhaft sind, mit einer Reduktion der Gehälter rechnen müssen. Also wenn man darüber länger mal nachdenkt, ist das auch gar nicht so abwegig. So, ich muss eben nicht im Valley leben, theoretisch. Ich kann woanders leben. Ich muss nicht die ganzen Drumherum-Kosten mitnehmen. Ich habe da jetzt mal eine radikale These in dem Zusammenhang. Wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, ist es ja so, wenn ich heutzutage zum Beispiel IT-Fachkraft bin und wir gehen davon aus, ich könnte dauerhaft im Homeoffice arbeiten, so, dann kann ich mich ja bei Firmen bewerben, die, was weiß ich, ich wohne in an der Ostseeküste und ich kann mich bei einem Unternehmen in München bewerben. So. In München würde ich, wenn ich da vor Ort arbeiten würde, ja einen viel, viel höheren Satz bekommen, wegen der Mieten, wegen dem ganzen Sachen so. Wenn ich jetzt sage, die Unternehmen sagen immer mehr, es ist Homeoffice, du kannst arbeiten, woher du willst, wann du willst, du machst das, wie du möchtest. Ist es dann nicht aber so, dass dieser Konkurrenzkampf, auch diese regionale Ungleichgewichtung aus Lebenshaltungskosten, wie auch immer, dass da der neue Arbeitsmarkt letztendlich sich viel mehr erweitert, dass ich eben dann was weiß ich, die IT-Stelle, bewirbt sich einer aus München draus, einer aus, was weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich natürlich eine gegebenenfalls eine Konkurrenzsituation, die eben über den Stadtrand hinausgeht. Meiner Meinung nach ist das eine Sache, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmen die Arbeitswelt auf jeden Fall verändern wird.
Bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir. Hat mich auch gewundert, dass diese Ankündigung von Facebook verhältnismäßig wenig Aufsehen oder für Aufsehen gesorgt hat in der Öffentlichkeit. Ist aber aus meiner Sicht, und habe schon gesagt, ich war ein paar Jahre in den USA, in Kalifornien, nicht im Silicon Valley, weil die Mietpreise hätte ich mir damals schon nicht leisten können und sie sind nicht weniger geworden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ja, du sagtest, das sei eine radikale These. Ich sage, das ist gar nicht so radikal und ich kann sogar ein Beispiel bringen. Wir haben Corona-bedingt dieses Jahr beide Urlaube abgesagt, sind dafür ein bisschen hier im Schwarzwald wandern gegangen und bei einer Wanderung kommen wir in einem, entschuldige den Begriff, ich sage den Namen des Ortes nicht, in einem Kaff an. Also es waren wirklich keine 20 Häuser, allerdings mit einem sehr großen Neubaugebiet. Und wir reden also wirklich von einem Kaff. Und Kaff bedeutet in meiner Definition, da ist nichts. Da ist kein Kino, da ist auch nicht mal in der Nähe eine größere Stadt. Das ist einfach JWD. Und da stand an diesem Neubaugebiet ein Riesenschild der Gemeinde. Jetzt bei uns hier bauen, machen Sie mit. Werden Sie zum Homeoffice-Arbeiter. Bei uns ist wirklich wahr. Ich habe blöderweise, ich habe es nicht fotografiert, hätte ich tun sollen. Da machte die Gemeinde ganz klar damit Werbung. Wir haben schnelles Internet, wir haben ganz günstige Baugrundpreise, bei uns können Sie bauen, kommen Sie hier hin, bleiben Sie doch hier, wir haben eine wunderbare, ich meine, das muss man sagen, und das schränkt die Definition, sofern sie negativ bewertet ist, von Kaff ein. Es war eine traumhafte Landschaft. Blick auf den Schwarzwald, Felder, Wiesen, alles, was du dir wünschst. Ja. Und da dachte ich mir, na, guck mal an, da hat ein, weiß ich, wer dafür zuständig ist, Landrat oder Bürgermeister, der hat da mal über den Tellerrand hinausgedacht. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt doch ja schon 6 Monate in der Pandemie, aber an den Preisen in den Großstädten hat sich, wie ich lese und höre, nicht viel getan. Die Frage ist, kann sie sich am Ende noch jeder dann leisten? Nur auch der muss ja irgendwo wohnen und wie du richtig sagst, der muss ja dann auch irgendwo arbeiten. Und wenn er diese Unabhängigkeit dann hat und eben auch der Wert des Homeoffice in dem Sinn auch gleich zu dem ist, ich fahre in ein Büro und stehe jeden Morgen eine Dreiviertelstunde im Stau, dann ist das ein Konzept, wo ich glaube, das wird uns wirklich und den gesamten Arbeitsmarkt auf ein neues Niveau heben. Ja, bin ich absolut bei dir. Und nochmal, diese Region gibt's ja überall. Wir reden heute alle von Landflucht. Nur hätten wir ja dann die einmalige Chance, wenn wir heute hören, auch in diesem Dorf natürlich kein Laden, kein Gasthaus, Arzt habe ich jetzt in der Kürze der Zeit, wir sind ja durchgewandert, nicht überprüfen können. Aber auch das wäre ja wieder die Gelegenheit zu sagen, wir werten ja diese ländlichen Regionen wieder ganz anders auf, ziehen da auch wieder Dienstleistungen hin, ziehen da auch wieder Handel hin. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Option werden wird. Denn ich meine, auch da haben wir Situationen, kennst wahrscheinlich ja den Begriff des digitalen Nomaden. Das ist ja so eine Lebens- und Denkweise, speziell natürlich junger Menschen, die sagen, ich reise ja weltweit, buchen sich dann in irgendeinem Coworking Space ein und machen da irgendwelche Kampagnen, um dann sich wieder die nächste Reise finanzieren zu können. Aber das ist vielleicht nicht jedermanns, nicht jeder Frau Sache. Viele haben ja auch Familienplanung und so weiter. Nur das Häuschen im Grünen plus die Sicherheit, einen guten Arbeitsplatz zu haben, selbst wenn der Arbeitgeber jetzt nicht eben vor Ort ist, das ist für mich ein Zukunftskonzept, das ich mir in vielen Bereichen, sicher nicht überall, aber in vielen Bereichen selber vorstellen kann. Nur dazu, und das immer wieder bei den Themen vorher, müssen natürlich die Unternehmen sich anders aufstellen, die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Aber das war so ein Beispiel, also da war ich wirklich überrascht, dass eben genau darauf ausgerichtet diese Werbung, diese Werbeplakat war, wir haben hier schnelles Internet, wir haben hier saubere Luft, Ihre Kinder, doch, das haben sie, Schule und Kindergarten war sogar da, weil da stand als Punkt 4 dann auf der Werbe. Also die Bullet Points waren interessant, schnelles Internet, saubere Luft, schöne Landschaft, Schule und Kindergarten. Und ich glaube, das ist so eine Liste, wo ich sage, die steht, glaube ich, auf der Prioritätenliste vieler für ein einigermaßen zufriedenes Leben.
Sehe ich auch so. So, wir sind gleich durch. Ich habe jetzt noch mal als kleine Neuerung eingeführt. Ich habe mal die Tops und Flops einfach mal eingeführt zu dem Thema. Gut. Ganz subjektiv, ganz subjektiv. Ich werfe dir die einfach mal rüber. Fangen wir mal mit den drei Tops an zum Thema Homeoffice. Meine Nummer eins an der Stelle, allerdings ohne ein Ranking, wäre Produktivität. Also, wenn ich im Homeoffice bin und ich arbeite konzentriert an Einzelaufgaben, ist das sicherlich, ich sag jetzt mal, effektiver und produktiver als in der Gemengelage im Office. Siehst du das auch so?
Würde ich so unterschreiben. Kann ich sogar mit den Ergebnissen aus einer aktuellen Umfrage, die wir selber durchgeführt haben, bestätigen. Haben Unternehmen gefragt, wie sie die Situation Homeoffice und Corona derzeit bewerten, haben dazu auch gefragt oder als Auswahl gegeben, Effizienz, konnten ankreuzen, Effizienz ist gestiegen, gleich geblieben, gesunken. Ich muss gestehen, ich hatte erwartet, dass wir eher bei den Gesunkenen die Mehrheit, die Mehrheit davon, nein, auch die Unternehmen sagen mittlerweile schon, Effizienz ist gleich geblieben oder zumindest gestiegen. Ja, würde ich sagen, produktiv, absolutes Plus.
Nummer zwei. Stichwörter Flexibilität, Zeitersparnis, Effizienz. Jetzt mal aus Sicht des Mitarbeiters. Ich bin im Homeoffice, ich bin flexibler. Spare mir zum Beispiel den Weg zur Arbeit. Das sind so meine...
Würde ich sagen, also aus meiner eigenen Berufshistorie sage ich ja. Das war der Grund. Ich habe den Großteil meiner beruflichen Laufbahn in Großstädten oder am Rande von Großstädten verbracht. Ich bin auch schon 70 Kilometer einfach zum Arbeitsplatz gefahren. Also ich kenne auch, ich kenne auch diese Problematik. Und für mich war das immer ein Punkt, auch bei meiner Karriereplanung zu sagen, das muss ich nicht haben. Auch das Warten auf einen Zug, der eigentlich immer zu spät kommt, morgens um 7, war auch nicht was ich so in meiner Lebensplanung drin hatte. Also ich glaube, ja, ein absolutes Top. Allerdings, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, muss es natürlich von den Mitarbeitern auch so gesehen werden. Denn ich meine, wie gesagt, wenn bedeutet, ich muss nicht mehr fahren, wenn ich das natürlich dann auf einmal sehe als Imageverlust gegenüber Familie, gegen Imageverlust gegenüber Partner, dann ist es kein Top. Ja. Aber generell, wenn das so positiv kommuniziert wird, ist es absolut ein Top. Ja.
Super. Dritter Punkt. Eigentlich ein negativer, aber ich habe mir jetzt mal positiv genommen. Es deckt Organisationsmängel auf.
Da kann ich euch nur sagen, ja. Ich glaube,
super. Kurze Antwort ist auch gut. Kommen wir mal zu den drei Flops, die ich rausgesucht habe. Erstens, soziale Isolation.
Ja, das sehe ich auch. Und zwar, da kommt eben das zum Tragen, was du ja auch vorhin sagtest, eben mit dem Thema, wir hatten gute Jahre. Ich musste nichts ändern und wir hatten schon in vielen Unternehmen, und das will ich jetzt gar nicht werten, ja schon eine unglaubliche Kuschelmentalität. Man konnte ja und in Amerika noch viel stärker als in Deutschland, aber du kannst ja alles. Du kannst alles mittlerweile. Du hast ein Fitnessstudio, du hast deine Leute um dich rum, du gehst zum Joggen miteinander, du hast irgendwelche Cooking-Events. Also es wurde ja quasi für viele, und das sehe ich speziell auch an jungen Mitarbeitern und jungen Berufstätigen, für die schon auch ja immer auch in Abhängigkeit zum Privatleben natürlich die Firma so quasi die Ersatzfamily wurde. Und die fällt jetzt weg. Die ist nur noch virtuell da.
Richtig.
Und ich habe jetzt quasi das Firmen-Facebook. Also so wie ich mit meinen Freunden nur noch virtuell kommuniziere oder vermeintlichen Freunden über Facebook oder Insta oder Snapchat oder wo auch immer, habe ich jetzt eigentlich auch nur noch, ja, eben das Firmen-Facebook. Ich sehe mich halt nur noch im Bildschirm und habe eben genau diesen Austausch eben halt nicht mehr. Ja.
Okay, Nummer zwei, Ablenkungsgefahr. Das glaube ich auch. Also geht so ein bisschen einher, also um vielleicht zu Nummer drei zu kommen dann gleich. Funktioniert nur gut mit Selbstverantwortung und Selbstführung. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir zum Beispiel immer wieder auffällt. Der Erfolg von Homeoffice hängt in hohem Maße vom Individuum ab. Ja. Und da tut sich dann auf, ob jemand quasi eine gute Selbstverantwortung, Selbstführung hat oder ob er immer nur in Häkchen geführt wurde und überhaupt nicht weiß, wie er sich da organisieren soll.
Also Individuum, absolut bin ich bei dir und ist wirklich einfach eine Herausforderung, die jeder, und da sind wir sowohl auf Mitarbeiter wie auch auf Chefseite, die jeder für sich selber ausmachen muss. Denn ich meine, sind wir uns doch mal ehrlich, wird dir ähnlich gehen, wie es mir geht in der klassischen Office-Welt. Wie viele Stunden am Tag warst du wirklich produktiv? Wie viele Meetings hast du entweder gemacht oder warst du dabei, wo du auch nach einer Viertelstunde oder vielleicht schon nach 5 Minuten das Gefühl hast, naja, müsste ich jetzt nicht unbedingt dabei sein, aber du bist dabei geblieben, man wurde ja eingeladen. Das fällt alles weg. Das ist aber auch ja Zeit, wo ich sage, die muss ich dem Mitarbeiter, wenn ich jetzt auf die Chefrolle mich begebe, muss ich dem Mitarbeiter auch geben. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass der jetzt hier 8 Stunden am Rechner sitzt, der muss ja nirgends mehr hin. Und manchmal am Tag darf er auf die Toilette und das ist es. Aber sag mal, das ist ein Thema, ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist sicher die große Herausforderung in dem Bereich. Ja. Und da kann man auch niemandem, ja, weiß ich nicht, ob es da Schulungen gibt oder Seminare, wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden, ganz klar.
Ja. Ja, also von meiner Seite, also ich finde, wir haben da eine gute Mischung gerade, gute Themen abgehandelt und besprochen. Also mir hat es Spaß gemacht, Werner.
Mir
ich bedanke
auch.
Mich bei dir erstmal ganz herzlich für diese erste Folge, wo ich so ein bisschen mal meine Themen reingenommen habe oder mein Thema. Und ich hoffe, dass wir uns da in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge zusammenfinden werden.
Da kannst du sicher sein. Mach's gut. Tschüss.
Okay, danke. Mach's gut. Ciao.